Herr Jesus Christus, hab von ganzem Herzen Dank dafür, dass du uns beschenken willst. Hab von ganzem Herzen Dank dafür, dass du auch heute Morgen durch dein Wort in unser Leben hineinsprechen möchtest. Danke, Herr, dass du uns verändern willst und dass du der Einzige bist, der uns auch verändern kann. Und so lege ich dir die Predigt hin. Ich bitte dich um deine Vollmacht für mich. Ich bitte dich, dass du mir deine Worte in meinen Mund legst, Herr, und dass du dich verherrlichst heute Morgen. Danke dafür in deinem Jesu Namen. Amen. Was macht dich glücklich? Was macht dich glücklich? Ein paar Dinge haben wir soeben schon gehört. Und tatsächlich, Statistiken legen nahe, dass die Top 3 der Antworten auf die Frage, was Menschen glücklich mache, lauten Gesundheit, Familie und eine sichere Arbeitsstelle. Nicht immer in der Reihenfolge, aber das sind die Top 3 Antworten: Gesundheit, Familie und eine sichere Arbeitsstelle. Stellen wir uns einmal vor, all das würde uns wegbrechen. Stellen wir uns einen Moment lang vor, wir erhalten von unserem Hausarzt eine schwere Diagnose. Wir haben nur noch wenige Wochen oder Monate zu leben. Sind wir dann auf einmal nicht mehr glücklich? Stellen wir uns vor, unser Arbeitgeber muss uns aufgrund einer schlechten wirtschaftlichen Situation entlassen. Sind wir dann auf einen Schlag nicht mehr glücklich? Stellen wir uns vor, unsere Ehe oder unsere Familie bricht auseinander. Sind wir dann auf einen Schlag nicht mehr glücklich? Was trägt uns wirklich? Was ist das Glück unseres Lebens? Was macht uns dauerhaft glücklich? Vor kurzem war meine Tochter Emma auf einem Kindergeburtstag einer Schulkameradin von ihr. Und diese Schulkameradin, sie wohnt in einem fantastischen Haus. In einer wunderbaren Lage mit einer herrlichen Aussicht, ein riesiger Garten, ein mindestens genauso großer Pool. Und als ich meine Tochter wieder abholte, da sagt sie zu mir: Papa, sie muss wirklich glücklich sein. Ich wäre jeden Tag in diesem Pool und auch in dem Whirlpool auf der Terrasse. Und ich war im ersten Moment ein wenig perplex. Ich hatte damit nicht gerechnet. Aber dann habe ich versucht, meiner Tochter klarzumachen, was für ein schönes und glückliches und privilegiertes Leben auch sie führen darf. Ja, wir wohnen nicht in einer solchen Villa. Aber wir wohnen in einer Doppelhaushälfte, die mehr als genug Platz für jeden von uns bietet. Ja, wir haben keinen riesigen Garten mit einem riesigen Pool, aber wir haben immerhin einen Garten. Und wenn wir uns abkühlen und erfrischen wollen, dann fahren wir in die Grüne Lagune und das ist sehr schön dort. Und ich habe versucht, meiner Tochter klarzumachen, du kannst dankbar und zufrieden und glücklich sein, denn du hast so viel mehr als Milliarden anderer Menschen auf dieser Welt. Was also macht glücklich? Hören wir auf die Geschichte eines Mannes, von dem uns das Lukas-Evangelium erzählt. Lukas-Evangelium, Kapitel 19. Ich lese zunächst die Verse 1 bis 3. Hier steht geschrieben: Und er, gemeint ist unser Herr Jesus Christus, ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Unser Herr Jesus Christus, er zog, als er auf Erden lebte, durch das ganze Land hindurch. Von Ort zu Ort, von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt. Er predigte in den Synagogen, er predigte aber auch auf offenem Feld, er predigte auf den Bergen Israels und überall da, wo er hinkam, strömten die Menschen zusammen. Sie wollten Jesus sehen, sie wollten ihn hören, sie wollten ihn erleben, sie wollten am besten auch von ihm geheilt werden, wenn sie krank waren, denn das tat Jesus, er heilte die Kranken, er trieb Dämonen aus, er weckte sogar Tote wieder zum Leben auf. Und die Menschen damals, sie hatten sich größtenteils bereits ein Bild gemacht von Jesus. Die einen, sie hielten ihn für einen begnadeten Wunderheiler von Gott gesalbt. Die anderen hielten ihn für einen politischen Anführer, eine Art Revolutionär. Und sie hätten es gerne gesehen, wenn er ihr König geworden wäre. Sie wollten ihn zum König krönen, doch Jesus entzog sich immer wieder. Er wollte das nicht. Sein Reich ist nicht von dieser Welt, so heißt es im Johannesevangelium. Und wieder andere sahen in ihm einen der großen Propheten des alten Bundes. Mose oder Elia oder Jeremia. Aber wer war Jesus wirklich? Ja, wer ist dieser Mann aus Nazareth in Galiläa, der uns bis heute durch die Seiten der Geschichte entgegenkommt? Wer ist Jesus Christus? Und wir erfahren von einem Mann mit Namen Zachäus, ein Oberer, der Zöllner, der sehr reich war und der wollte wissen, wer Jesus ist. Er begehrte, Jesus zu sehen. Er wollte sich auch ein Bild machen. Er hatte schon viel von diesem Mann gehört. Aber er wollte es jetzt genau wissen. Bedauerlicherweise war er sehr klein und er kam nicht durch die riesige Menschenmenge, die sich schon versammelt hatte. Und ich habe mir vorgestellt, dass ihn die Menschen auch nicht durchlassen wollten. Vielleicht hat Zachäus das versucht, sich durch die Menschen nach vorne zu drängen und hindurchzudrücken durch verschiedene Lücken. Aber die Menschen, sie ließen es nicht zu, denn sie verachteten diesen Mann. Sie verachteten ihn. Sie wollten nichts mit ihm zu tun haben. Und so schubsten sie ihn weg und behandelten ihn grob und beleidigten ihn. Vielleicht spuckten sie ihn sogar an. Das ist Spekulation, das steht nicht geschrieben. Aber ich habe es mir so vorgestellt, denn Zachäus, er war ein Lügner und Betrüger. Er hatte seine eigenen Volksgenossen betrogen um ihr Einkommen, als er am Zoll saß und immer mehr nahm, als er hätte tun dürfen. Und so hatte er sich ins Abseits katapultiert, aus eigener Schuld, an den Rande der Gesellschaft gedrängt. Er kommt nicht durch, aber er gibt nicht auf. Das heißt weiter: Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Zachäus kennt Jericho ganz genau. Er weiß, weiter vorne an der Straße, da steht ein Maulbeerfeigenbaum und dort läuft er jetzt hin. Wisst ihr, was ich mich in den letzten Tagen immer wieder gefragt habe? Das ist mir zuvor nie aufgefallen. Warum ist eigentlich niemand vor Zachäus auf die Idee gekommen, auf diesen Maulbeerfeigenbaum zu klettern? Ich meine ganz ehrlich, da waren doch bestimmt ein paar Menschen in dieser Menge, die ähnlich groß oder klein waren wie Zachäus und die dadurch einen Vorteil gehabt hätten, wenn sie auf diesen Maulbeerfeigenbaum geklettert wären. Warum hat das keiner getan? Und je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr ist mir klar geworden, Gott, der Herr selbst, der hat diesen Maulbeerfeigenbaum an jenem Tag für Zachäus reserviert. Das ist meine Auslegung, das steht hier auch nicht, aber ich bin davon überzeugt, dass es so war. Gott wollte, dass der kleine Oberzöllner Zachäus, verachtet von der Menge, diesen ganz besonderen Platz erhält an diesem Tag, um Jesus besser sehen zu können. Und noch mehr. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Ist das nicht interessant? Jesus kommt schließlich an diese Stelle und er bleibt stehen und er sieht nach oben, als hätte er gewusst, wer da auf ihn wartet. Als hätte er gewusst, dass da Zachäus sitzt, der es dringend nötig hatte, dass Jesus jetzt anhält, dass Jesus ihn ansieht, dass Jesus ihm in die Augen sieht und von dort mitten hinein in sein Herz. Dieses einsame, geschundene, verzweifelte, suchende Herz. Und Jesus spricht ihn an und er sagt: Steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Wie frech eigentlich, nicht wahr? Wir Westeuropäer, wir haben das nicht gern, wenn sich jemand selbst einlädt zu uns. Wie kann Jesus das wagen? Ich meine, es könnte ja sein, dass unsere Reinigungskraft diese Woche noch nicht bei uns war oder dass wir es noch nicht geschafft haben zu putzen. Es könnte doch sein, dass überall Staub liegt. Es könnte doch sein, dass sich Wäscheberge überall in jedem Raum türmen oder das Kinderspielzeug auf dem Boden. Wir wissen auch nichts vom Familienstand von Zachäus dem Zöllner. Vielleicht war er Junggeselle und hatte nichts zu essen zu Hause, das er Jesus hätte anbieten können, außer vielleicht Müsli und Milch. Wir wissen nichts, aber Jesus wusste es. Und er lädt sich ein, denn es gibt in diesem Moment nichts Dringenderes, als zu Gast zu sein bei Zachäus, dem Oberzöllner. Und lass dir heute Morgen gesagt sein, es spielt überhaupt keine Rolle, wie es bei dir zu Hause aussieht. So, das ist kein Freifahrtschein, dass du unordentlich leben darfst, das soll nicht sein. Aber im Moment, wenn Jesus kommt, ist sehr viel dringender, dass Jesus sich ganz bewusst Zeit nehmen will für dich. Und für ihn ist es in diesem Augenblick von untergeordneter Bedeutung, ob die Wäsche frisch gewaschen ist oder ob sie sich am Boden türmt, ob überall der Staub liegt, ob du geputzt hast oder nicht, ob überall Kinderspielzeug verstreut ist. Es spielt keine Rolle. Denn was will Jesus zuallererst? Jesus will zuallererst dein Inneres reinigen. Und das ist das Dringendere. Jesus widmet sich dem inneren Menschen und alles Äußerliche kommt danach. Und manches regelt sich sogar von ganz allein, wenn der innere Mensch rein geworden ist. Interessant, wir werden das gleich noch sehen. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Zachäus hat offensichtlich überhaupt nichts dagegen, dass Jesus sich selbst einlädt. Ganz im Gegenteil, er stieg eilend herunter und er nahm ihn auf mit Freuden, heißt das. Zachäus sagt also nicht, oh Herr, also danke eigentlich jederzeit gerne, nur heute nicht, weil ich habe nichts zu Hause oder nicht aufgeräumt. Nein, sofort nimmt er ihn auf mit Freuden. Er wollte wissen, wer dieser Mann ist, er wollte ihn sehen und erleben. Jetzt bekommt er so viel mehr. Jesus kehrt ein bei ihm und diese Gelegenheit lässt er sich nicht entgehen. Da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Jetzt kommt die Menschenmenge ins Spiel. Zumindest all die Menschen, die um den Maulbeerfeigenbaum herumstanden und die diese Szene mitbekamen. Und sie ärgern sich. Sie ärgern sich über Jesus. Wieso geht Jesus zu diesem Abschaum, zu diesem schlimmen Sünder, der uns betrügt und belügt und uns um unser sauer verdientes Geld bringt? Wieso lädt Jesus sich nicht zu uns ein? Kennen wir diese Haltung, diese selbstgerechte Haltung, bei der wir sofort mit dem Finger auf andere zeigen? Ich weiß, das tut man nicht, es hat demonstratorische Zwecke. Aber kennen wir diese Haltung? Oh, ich glaube, ja. Wir distanzieren uns gerne, treten einen Schritt zurück und dann beginnen wir, uns mit anderen zu vergleichen. Und wenn wir uns vergleichen mit anderen, schneiden wir immer besser ab, nicht wahr? Ist das so? Wir sind schließlich kein Oberzöllner. Wir betrügen andere nicht. Wir betrügen auch den Staat nicht. Wir geben immer, was wir schuldig sind, nicht wahr? An Steuern. Wir sind auch keine Vergewaltiger, keine Kinderschänder. Wir sind keine Mörder. Zu uns sollte Jesus kommen, zu denen gefälligst nicht. Die haben das nicht verdient. Oh, wie wunderbar finde ich, dass unser Herr Jesus nie ein Blatt vor den Mund nimmt. Wie wunderbar finde ich, dass er uns immer ganz eindeutig unsere blinden Flecken aufzeigt. Nur wenige Verse vorher im Lukas-Evangelium Kapitel 18, ab Vers 9, hier steht geschrieben, er sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein und verachteten die anderen dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich habe mir vorgestellt, dass der Zöllner, der weiter hinten stehen geblieben war, bei diesen Sätzen zusammengezuckt ist. Aber der Pharisäer ist noch nicht fertig mit seinem vermeintlichen Gebet, in Anführungszeichen. Er fährt fort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Was für ein selbstgerechter Mann. Er geht in den Tempel, um zu beten, sagt Jesus. Er geht bis ganz nach vorne, bis es weiter nicht mehr ging. Und dann bleibt er stolz und aufrecht stehen vor Gott. Und er hebt sein Kinn und er fängt an zu beten. Und was für ein Gebet. Frech und uneinsichtig. Arrogant und überheblich. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Der Zöllner wagt nicht, nach vorne durchzugehen. Er weiß genau um sein verkorkstes Leben. Er weiß genau um die Sünde und die Schuld. Er weiß um all das, was die Beziehung zu Gott belastet. Er weiß um all die Unreinheit in seinem Herzen. Und er bleibt stehen, abseits. Er hebt den Blick nicht, das wagt er ebenfalls nicht. Er schaut auf den Boden, betreten und beschämt. Und er sagt nur einen Satz, indem er sich auf die Brust schlägt: Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Mehr brauche ich nicht, nur deine Gnade, nur deine Barmherzigkeit, nur deine Liebe. Oh, so viele Fehler habe ich gemacht, so viel Schuld auf mich geladen, so viel Lug und so viel Betrug, so viel Gier in meinem Leben. Herr, sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich sage euch, sagt unser Herr Jesus, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Der Zöllner ging gerechtfertigt zurück in sein Haus. Demütig hatte er vor Gott gestanden. Er hatte die Schuld seines Lebens eingestanden. Und er kann in Frieden mit Gott zurückkehren in sein Haus. Der stolze Pharisäer nicht. Wer sind wir? Der Pharisäer oder der Zöllner? Zurück zum Oberzöllner Zachäus. Von ihm heißt es: Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Wir wissen nicht genau, wann sich diese Szene abspielte, vielleicht noch unter dem Maulbeerfeigenbaum, vielleicht aber auch, als Jesus schon bei Zachäus eingekehrt war. Es spielt am Ende keine Rolle, was wir hier erleben. Wir werden Zeugen von einer absoluten Herzensveränderung bei Zachäus, dem Oberzöllner. Er geht zu Jesus und er sagt: Siehe, Herr, die Hälfte meines Besitzes gebe ich den Armen. Das ist schon eine Leistung, nicht wahr? Die Hälfte seines Vermögens gibt Zachäus von einem Augenblick zum anderen einfach weg. Er spendet das an die Armen. Aber damit nicht genug. Er sagt: Herr, wenn ich jemanden um zu viel betrogen habe, und das waren bestimmt einige, dann erstatte ich es vierfach zurück. Ich bin kein großer Mathematiker, aber ich habe mir vorgestellt, ganz egal wie reich Zachäus war, am Ende war auf seinem Konto nicht mehr viel übrig. Wenn die Hälfte auf einen Schlag weg ist und er all diejenigen, die er betrogen hat, vierfach auszahlt, dann war am Ende vermutlich nicht mehr viel übrig. Aber wir sehen hier, es ist ihm ab diesem Zeitpunkt völlig gleich. Jetzt nämlich sind die Prioritäten seines Lebens geordnet. Jetzt hat er wahres Glück gefunden. Nicht mehr der materielle Wohlstand, der früher sein Antrieb war, gilt jetzt etwas, oder das finanzielle Polster auf seinem Konto. Alles unwichtig. Nicht das ist, was ihn glücklich macht. Nicht die neueste Mode, die schönsten Schuhe, der edelste Wein, die besten Speisen. Alles unwichtig ab dem Zeitpunkt, wo er Jesus Christus als den erkennt, der er ist. Der Einzige, der Menschenleben wirklich und nachhaltig und dauerhaft verändern kann. Der Einzige, der Herzen so stark beeinflussen kann, dass Menschen umkehren von ihrem bösen Wege. Dass sie Buße tun und gerettet werden in Ewigkeit. Zachäus darf das erleben. Er ist verändert von einem Augenblick zum anderen. Und Jesus bekräftigt das. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Es gibt Theologen, die behaupten, Zachäus hätte sich nicht bekehrt, wie wir das sagen. Er sei nicht zu Jesus umgekehrt, er hätte Jesus sein Leben nicht übergeben. Ganz ehrlich, ich halte diese Auslegung für falsch. Jesus Christus sagt, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Das deutet für mich absolut in diese Richtung, dass Zachäus Jesus nachgefolgt ist. Ich bin gekommen, die Sünder zur Umkehr zu rufen und selig zu machen, was verloren ist. Zachäus war verloren und er ist selig ab diesem Tag. Deswegen kann ich die Auslegung nicht teilen, dass Zachäus zwar eine tolle Begegnung hatte und einen schönen Tag mit Jesus verbracht hat, ihm aber am Ende nicht nachgefolgt ist. Das glaube ich nicht. Er war ein verlorener Sünder und wurde an jenem Tag gerettet durch Jesus Christus und zu einem neuen Menschen. Und dieses Angebot, es gilt dir bis heute. Es gilt jedem Menschen auf dieser Welt. Ganz egal, wer du bist. Ganz egal, wie arm oder reich du bist. Ganz egal, ob du gesund bist oder krank. Ganz egal, ob du in einem Haus wohnst oder in einer kleinen Wohnung. Ob du einen Garten hast oder nur einen Balkon. Ganz egal, wer du bist. Wahres Glück bringt dir all das am Ende ohnehin nicht. Du magst die schnellsten Autos fahren und die schönsten Reisen unternehmen. Wahres Glück bringt dir das am Ende nicht. Es bleibt immer eine Leere. Und wenn du ein Ziel erreicht hast, dann setzt du dir das nächste, weil du genau spürst, das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Am Ende dieser Suche bist du erst, wenn du Jesus Christus in dein Herz aufnimmst, wenn du ihn in dein Leben hineinlässt und wenn du erfährst, dass er es ist, der wahres und dauerhaftes Glück schenkt. Nicht all die Befriedigung materieller oder finanzieller Bedürfnisse. Nicht der Flachbildschirm. Nur Jesus. Und es gibt so viele Menschen auch in meinem Freundeskreis, die sind auf der Suche. Und ich versuche es ihnen immer wieder klarzumachen, komm zu Jesus. Denn in dem Moment, in dem du Jesus aufnimmst in dein Leben, hast du alles gefunden, wonach du jemals gesucht hast. Du magst auf dieser Welt nicht alles bekommen, was du dir wünschst, an materiellem oder finanziellem. Aber in dem Moment, in dem du Jesus hast, hast du alles, was du wirklich brauchst und wirklich brauchst auch für die Ewigkeit. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Amen.